das Innovationsmanagement braucht eine Innovation. Und wer heute noch im linearen System, also in der linearen Logik, in der linearen Wachstumslogik innoviert, der hat den Knall einfach auch noch nicht gehört und der hat das Thema Nachhaltigkeit auch noch nicht verstanden.
Wie tickt eigentlich Deutschland? Dieser Frage gehen wir in unserem Podcast nach.
Wir, das sind Frauke Holzmeier
und Andreas Laukert.
Wir sind beide Wirtschaftsjournalisten bei NTV und hören deswegen regelmäßig, dass Deutschland in Sachen Digitalisierung im Tech-Bereich, bei der Blockchain oder auch der künstlichen Intelligenz hinterherhinkt. Aber ist das wirklich so?
Das wollen wir klären und treffen uns mit Menschen und Machern, die die Tech-Branche in Deutschland voranbringen wollen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von SoTech Deutschland und bevor wir zu unserem heutigen Gast kommen, erstmal eine kleine interne Sache, könnte man sagen.
Oh ja, wir haben endlich eine E-Mail-Adresse für SoTech Deutschland, einen Fortschritt. Unter sotechdeutschland@n-tv.de könnt ihr uns erreichen.
Genau, mit Fragen, Anregungen, Kritik oder auch Gastvorschlägen. Und wo wir schon beim Thema Gast sind, können wir unseren heutigen Gast einführen, Stefan Grabmeier. Schön, dass du da bist, Stefan. Ein paar kurze Worte zu dir. Du hast schon eine Menge gemacht. Du warst bei der Consorsbank, bei der Telekom. Unter anderem warst du Chief Innovation Manager bei Kienbaum. Heute bist du Speaker, Berater, hast auch schon verschiedene Auszeichnungen bekommen und bist vor allem Autor und hast ein neues Buch, das am 21. Oktober rauskommt. Wir können ein bisschen vorab über das Buch sprechen.
Kannst du grob sagen, worum es in dem Buch geht? Mal vielleicht in zwei Sätzen?
Ja, erstmal hallo.
Ja,
hallo. Schön bei euch zu sein und genau die Tech-Wende ja schon mal live mitzuerleben mit der E-Mail-Klasse.
Ja, E-Mail-Adresse.
Genau, das Buch heißt Future Business Compass. Im Untertitel Der Kopföffner für besseres Wirtschaften. Und ich habe mir vier Themenfelder vorgenommen. Compass geht auf Unternehmen, Gesellschaft, Bildung und Individuen ein. Und es geht darum, dass wir die ganzen Entwicklungen, die wir momentan sehen, dass ich die aufzeige mit positiven Indikatoren für ein besseres Wirtschaften. Also viele Dinge, die wir sicherlich schon kennen, aber jetzt mal zusammengefasst quasi in diesen vier Dimensionen. Und Kopföffner hat für mich, ja, sind positives Bewegen und uns eigentlich auch Mut machen, Dinge nach vorne zu treiben.
Mhm. Stichwort Kopföffner, du hast doch auf deiner Homepage ein Satz unter dem Menüpunkt über mich, ich zitiere den einfach mal, ich inspiriere Menschen, sich selbst zu entfalten, um eine bessere Zukunft für die Welt gestalten zu können. Das passt ja so ein bisschen zu dem Buch, klingt auch ein bisschen, naja, gemein gesagt pathetisch, könnte man sagen. Wie kommst du auf dieses Thema?
Also ich glaube, dass wenn ich auf meine Stärken gucke, eine der Stärken ist Menschen zu begeistern, mitzunehmen, zu motivieren von bestimmten Dingen und Themen. Und das habe ich gemerkt in meiner Tätigkeit. Ich mache viel mit Innovationen. Ich habe viel mit in Transformationsprozessen auch, also wo ich Menschen helfe, sich zu verändern, Organisationen zu verändern. Und das hat natürlich auch immer sehr, sehr viel damit zu tun, Menschen Ängste zu nehmen, Fragen zu beantworten, zu motivieren, neue Dinge zu entwickeln und eigentlich nach vorne einen Weg zu finden für sie und zu sagen, hey, das ist genau das, was für mich gut ist, was für die Organisation gut ist. Und ich glaube, da liegt einfach eine große, große Leidenschaft in mir. Ja. Und deswegen habe ich irgendwann, neudeutsch sagt man Purpose, ja, also den Sinn oder die Leidenschaft für das, was man wirklich, wirklich tun will, für mich so formuliert.
Wenn man ein Wort da nehmen würde, also zum Beispiel Julian Hosp, den wir auch schon im Podcast hier hatten, der will 1 Milliarde Menschen für die Blockchain erwerben und näher bringen. Gibt es da ein Wort, was da für dich passt, was du den Menschen näher bringen willst?
Ich glaube, die Welt besser zu machen.
Okay.
Ist nicht ein Wort,
sind ein paar Wörter. Idee. Ja, aber so ein großes Ziel, ne?
Ist eine Idee. Ich glaube, ich kann es nicht in Zahlen formulieren, aber dass wir in der Phase, in der wir momentan sind, viele Menschen bewegen müssen, Dinge anders zu tun oder neue Dinge zu tun oder neue Dinge auch zu erfinden. Und ich glaube, das ist schon ein sehr, sehr großes Ziel. Und da würde ich gerne einen Teil dazu beitragen.
Mhm. Ein Stichwort ist ja auch dabei Social Business. Was steckt da erstmal hinter?
Social Business ist, ja, also es gibt einen geistigen Vater dessen, das ist Muhammad Yunus aus Bangladesch, der in den 80ern Social Business eigentlich über die Mikrokredite, die er mit seiner Bank, der Grameen Bank, in Bangladesch ins Leben gerufen hat und diese Initiative eigentlich eine andere Bank zu gestalten und ein anderes Wirtschaftssystem damit auch zu initiieren und zu befeuern, gestartet hat und ja seit vielen Jahrzehnten in der Bewegung unterwegs ist. Und ich hatte die Gelegenheit, ihn 2008, 2009 zu meiner Zeit bei der Deutschen Telekom kennenzulernen, weil wir damals eine Social-Business-Initiative in der Deutschen Telekom gestartet haben. Und das waren meine ersten Berührungspunkte damals, ja. Mhm.
Das ist ja ein ziemlich großes Ziel, sage ich mal. Du bist in deinem Buch ja auch sehr breit unterwegs. Lass uns mal auf die Technologieseite schauen. Mhm. Du willst auch Ängste abbauen. Welche Rolle können dann Technologien spielen in dem Bereich?
Also Technologien, und ich meine, ihr habt ja wunderbare Beispiele immer in eurem Podcast und es gibt ja sehr, sehr viel, wenn wir rein auf die Tech-Seite gucken. Ich gucke ein bisschen mehr jetzt auch in die Richtung hin, welche Probleme haben wir denn eigentlich zu lösen auf der Welt? Und da finde ich, ist die Tech-Szene aus meiner Sicht zu wenig unterwegs. Also ich vergleiche es jetzt, wenn wir einfach in die europäische oder in die westliche Welt gucken, damit, dass wir oft Probleme lösen, die es überhaupt nicht gibt. Ich bin immer wieder mit Kunden unterwegs in Afrika und wenn wir nach Afrika gucken und Innovationen dort angucken, dann sind sie anders. Also für mich mal ein Beispiel, wir waren in Nairobi in einem Inkubator, der ähnlich wie bei uns aufgebaut ist. Ja. Und wenn man dort reingeht, dann steht über der Tür so, wieso sollen wir Innovationen designen für New York oder für London, wenn wir hier in Nairobi sind. Und wenn man das war für mich wirklich ein Kopföffner, wenn man sieht, mit wenigen Mitteln, auf welchen existenziellen Problemen die Menschen innovieren. Und du kommst wieder zurück zu uns und du siehst, es wird der 497. Food-Liefer-Service jetzt mit KI und Drohnenauslieferung gemacht. Dann fragst du dich schon, haben wir wirklich nichts anderes mehr zu tun, als uns mit genau diesen Problemen zu beschäftigen? Und das interessiert mich sehr und ich glaube, da haben wir eine Menge Potenzial vor uns.
Nachhaltigkeit ist ja ein großes Thema in dem Buch. Es geht ja alles darum, nachhaltiger zu werden, Wirtschaften, Umweltschutz und so weiter. Da gibt es jetzt so Politiker, ich sag mal, FDP-Chef Lindner hofft ja auf neue Technologien, die uns das Problem dann lösen irgendwann mal. Mhm. Bis dahin können wir ja so weiterleben wie bisher, weil es gibt ja dann vielleicht in 50 Jahren irgendwas, was vielleicht CO2 alles absaugt mit an einem Tag und dann ist es weg. Hat dann so nicht gesagt, lege ich ihm jetzt mal im Mund. Andere scheinen so zu leben, wie er das sagt, und das vorzuleben und sagen, ich fahre weiter Auto, bis der Arzt kommt. Oder eben aktueller Klimapakt, der so windelweich gestaltet wurde, dass man auch der Meinung sein könnte, man denkt da ähnlich. Ja. Hoffen auf die Zukunft, die uns irgendwas bringt. Gibt da dein Buch auch Antworten drauf, wie wir das Problem lösen? Das ist ja ein gesellschaftliches Problem, wo wir größere Umwälzungen machen müssten, oder?
Also ich glaube, es ist eine Diskussion, die ja stattfindet. Genau das, was du sagst. Also wenn du Menschen fragst, und ZDF Politbarometer hat es ja gemacht, wie beurteilen sie den Klimapakt? Ja, und 53% haben gesagt, das ist viel zu wenig. Mhm. Fragst du jeden Wissenschaftler, der damit beschäftigt ist, also viel zu wenig ist milde ausgedrückt. Das ist einfach definitiv völlig am Ziel vorbei. Aber es ist natürlich eine große Diskussion und deswegen. In meinem Buch gehe ich eben auch auf die drei Komponenten, ja, Individuum, Gesellschaft und Unternehmen mit ein. Also wir brauchen die Politik für eine bestimmte Rahmengebung auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Und deswegen glaube ich, ist das die treibende Kraft, dass wir Unternehmer brauchen, die es für sich erkannt haben, dass es so nicht mehr weitergehen kann, dass so Enkelfähigkeit nicht durchführbar ist, dass so ein Überleben für das Unternehmen auch nicht mehr machbar ist. Und dass wir dadurch dass sich dadurch neue Innovationen auch schaffen. Also ich glaube jetzt nicht an die Politparolen von Herrn Lindner, sondern ich glaube, dass wir eigentlich die Gene, die wir in Deutschland auch haben, und wir haben großartige Gründer gehabt, die über Jahrzehnte, Jahrhunderte stellenweise den Erfolg, von dem wir heute noch leben, aber das reicht einfach nicht mehr für die Zukunft aus. Und jetzt beschäftigt ihr euch und ich natürlich auch viel mit der Digitalisierung. Und da heißt ja schon, wir haben nicht nur die erste Halbzeit verschlafen, sondern wir haben wirklich ziemlich viel verschlafen. Aber wenn wir jetzt das Thema Klima und die Klimakrise oder Klimagerechtigkeit nicht hinkriegen, dann haben wir wirklich ein ganz anderes Problem. Und da ist die digitale Transformation die kleinste.
Müssen da die Firmen mehr vorangehen? Weil wenn wir jetzt mal beim Klima bleiben und dann ist da jetzt auf einmal eine Greta, die wirklich die Menschen zum Umdenken bringt auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch tatsächlich teilweise wirklich zu einer Hassfigur wird für Menschen, die vielleicht Angst haben, dass sie ihren Lebenswandel irgendwie ändern müssen. Und darauf reagiert ja dann auch die Politik mit dem, wie du sagst, Andreas, so einem windelweichen Klimapaket. Müssen dann die Unternehmen vorangehen, damit schon mal was gemacht wird, weil die Menschen zu ändern, das ist ja echt eine Mammutaufgabe.
Ja, und das ist eigentlich ganz schön, weil die Frage wird oft gestellt, wer ist es eigentlich? Also hast du gesellschaftliche Gespräche, heißt ja immer, naja, wenn ich weniger fliege, nützt doch nichts, wenn ich weniger reise, wenn ich die Kreuzfahrt nicht mache und. Ja. Und ich glaube, dass das aus einem sehr satten Gefühl herauskommt, wo wir leben. Also wir werden den Wandel nicht schaffen, wenn nicht jeder Einzelne was tut. Jetzt können wir einzeln natürlich gucken, unseren CO2-Fußabdruck messen und wir haben als Europäer irgendwo 11,5 bis 11,9 im Durchschnitt CO2-Verbrauch und natürlich sagen, okay, ich mache meine eigene Bilanz, wie reise ich, wie sieht mein Energiehaushalt aus, was kaufe ich ein und. Ja. Und nur mal als Dimension, wir müssen ja, jeder Europäer muss ja, wenn wir die Klimaziele erreichen wollen, irgendwo Richtung 2 Tonnen CO2-Ausstoß kommen.
Pro Jahr.
Jetzt verbrauchen Amerikaner und Chinesen ein Vielfaches von dem, was wir tun, kann man immer natürlich nur sagen, naja, wenn wir es in Deutschland alleine, kriegen wir es in Deutschland nicht hin, weil es gibt ja immer noch andere. Also dieses Fingerpointing auf andere, das ist, finde ich, so die erste Ausrede, die wir haben. Aber sich mal zu reflektieren und zu sagen, okay, was ist mein Beitrag auf der einen Seite und wie können wir denn gemeinsam die Themen lösen und die Probleme lösen? Und das ist zwar nur eine, jetzt wenn wir drüber reden, hört sich das alles relativ einfach an, aber wir sind einfach ganz anders sozialisiert. Wir sind im Wohlstand sozialisiert, wir haben eine Erfolgsspirale, wir haben eine gewisse Sättigung, wir haben gewisse Neidfaktoren, wenn vielleicht der Nachbar was anders macht und doch noch einmal mehr in Urlaub fliegt, ja, und. Und ich glaube, aus dieser Spirale müssten wir rauskommen und dazu geht es uns noch zu gut auf der einen Seite. Ich würde mir halt wünschen, wir würden es intrinsisch motiviert schaffen, dass wir, ja, das Heft selbst in die Hand nehmen und jeder versucht, einen Teil dazu beizutragen.
Aber das ist schon sehr optimistisch gedacht, wenn das aus einer inneren Motivation rauskommt, oder? Weil, wie du ja sagst, ich meine, uns geht's gut und dann seine Gewohnheiten zu ändern, ist schon, sag ich mal, schon nicht so einfach, weil man den Erfolg ja auch nicht sofort sieht. Wenn man jetzt sofort sehen würde, okay, wir haben jetzt dann nicht keine Hitzesommer mehr, so extrem, weil wir alle ein bisschen weniger geflogen sind, dann würden die Leute das ja vielleicht machen, aber der Effekt tritt ja erst viel später auf.
Es gibt ja ein Beispiel, habe ich letztens gehört, hier aus dem Raum Aachen, ein Mensch hat sich für sich diesen Schritt getan, hat mit viel enormem Aufwand und auch natürlich Geldaufwand Wissenschaftler gefunden, die für ihn seinen Footprint messen, wirklich durchgehend messen, jeden Strumpf, paar Strumpf, was er gekauft hat, jeden Kilometer, den er reist hat, der kam auf 27 Tonnen CO2 pro Jahr, war ein Anwalt, der viel gereist ist und so, mit 65 Maßnahmen wurde, die er dann auch fast alle durchgehalten hat, hat er sich auf 10 Tonnen runter transformiert. Und auf 2 zu kommen ist für einen Mitteleuropäer in Deutschland, das ist nochmal eine neue Hausnummer, ne? Das zu erreichen.
Das ist eine ganz, ganz große Herausforderung. Und es wird nicht alleine intrinsisch, bin ich völlig bei dir, wird nicht funktionieren. Und auch in meinem Buch bin ich ja darauf eingegangen, ich habe ja verschiedene Perspektiven. Und ich habe mir, wir waren ein bisschen bei Tech und bei Startups, die Startup-Szene auch angeguckt. Und ich glaube, wir erleben Indikatoren, wir erleben es noch nicht in der großen Breite, aber wir erleben Indikatoren von Startups, die sich mehr und mehr um diese Probleme auch kümmern und Lösungen entwickeln. Also wenn wir das mal breiter nehmen, jetzt in neue Entwicklungen, in nachhaltigere, das Thema Social Business und Social Entrepreneurship mit dazu nehmen. Wenn wir in die ganzen Genossenschaften gucken, was sich dort tut. Also alleine wir erleben auch eine Renaissance der Genossenschaften. Wir haben 250 Jahre und wir haben die Gründungen, also wir haben allein über 1000 Gründungen die letzten 7 Jahre gehabt, zum Beispiel im Energiesektor, also wo wir sehr viel über kooperative in den lokalen Strukturen auch sehen. Also ich habe mir das angeguckt und bis hin zu den großen Konzernen. Und ein großer Konzern verändert sich nicht intrinsisch, sondern da gibt es für mich 3 Indikatoren. Das ist, wenn der Wettbewerb hart genug ist. Das ist das, was wir in der digitalen Transformation erleben. Also wenn wir links und rechts überholt werden. Das zweite ist, wenn sich die Finanzmärkte ändern. Und das dritte ist, wenn es Sanktionen gibt. Also wenn die Strafen so groß werden und Klimawandel oder nicht getätigter Klimawandel einfach Millionen und Milliarden kostet, dann werde ich mich ändern. Und das sind drei Faktoren, die wir momentan haben. Und wenn ich so auf die ganze Bandbreite gucke, eben bei den Großen wie bei den Kleinen, und wenn wir all die Indikatoren zusammennehmen, dann glaube ich, haben wir ein paar positive Indikatoren, die wir jetzt zusammenbringen müssen und ja, vorantreiben.
Du sprichst ja ein gutes Beispiel, passt vielleicht ganz gut, die Frage zur Disruption. Da hast du ja mal aufgezeigt, ein Diagramm gezeigt, kurze, lange Lunte, also für, nach Branchen sortiert und großer oder kleiner Knall, der dann erzeugt wird. Ne? Und das war ganz interessant. Ich glaube, bei dem Kurz-Kurz war nur eine Branche dabei, Windkraft, nee, was war das, weiß ich gar nicht mehr. Aber es war ganz interessant, dieser Ansatz. Da habe ich aber die Frage, kurze Lunte, lange Lunte, hat das nicht eher was mit den Menschen dahinter zu tun, mit den Managern, die nicht mit der Branche als solche, weil Landwirtschaft, die ändert sich nur langsam, das dauert ewig, die sich verändern, aber hängt dann diese Dauerzeitpunkt nicht auch oft am Manager? Manche warten regelrecht auf die Disruption, bis sie dann über sie herfällt und sie dann nichts mehr gegen unternehmen können.
Also das ist ja ein allgemeines Thema, was wir in der Innovation haben. Und ja, viel auch hier im Podcast ja schon genannte Beispiele, die wir, wo es Unternehmen einfach nicht geschafft haben. Also ich durfte mal einige Jahre bei einem Medienunternehmen arbeiten, Verlagsgruppe, Haufe-Gruppe. Und die Haufe-Gruppe ist für mich ein ganz, ganz tolles Beispiel. Ich habe in der Telco-Industrie gearbeitet und die Telco-Industrie war schon weit vorne im Vergleich zu anderen, aber die Verlagsgruppe noch viel früher disruptiert. Und es gab dort, wir hatten immer eine Philosophie, die hieß, oder heißt heute immer noch, wir kannibalisieren uns lieber selbst, bevor es andere tun.
Okay.
Und es war jetzt nicht nur ein Spruch, den du irgendwo auf den Plakaten siehst, sondern es war wirklich ein permanentes, uns war klar, jeden Tag steht ein anderes Unternehmen auf dieser Welt auf, das besser ist, schneller ist, cooler ist und vielleicht sogar mehr Geld hat als wir. Und mit dieser Awareness, mit dieser Aufmerksamkeit, sein Geschäft immer wieder in Frage zu stellen, immer wieder auf den Prüfstand zu stellen. Und wenn man jetzt auf dieses Unternehmen guckt, hat man innerhalb von 20 Jahren ungefähr 60% Portfolio-Shift gehabt bei einer Versechsfachung im positiven Sinne vom Umsatz. Also dort ist man wirklich sehr, sehr mutig gewesen und hat diesen Wandel positiv gestaltet, der auch meines Wissens heute nach wie vor so weitergeht. Aber das war eine ganz glasklare Managemententscheidung. Und heute einen CEO zu haben, zu sagen, wir stellen uns, ich sage jetzt mal, fast täglich auf den Prüfstand und kannibalisieren uns, das erlebe ich sehr, sehr selten.
Wie BlackRock oder zum Beispiel, ist das ein gutes oder ein schlechtes Beispiel?
Oh, das glaube ich, sorgt auch viel für Diskussionen. Also ich nehme es als ein gutes Beispiel. Mein BlackRock ist der größte oder mit der größte Vermögensverwalter, den wir auf der Welt haben. Aber was Larry Fink, der CEO, eben die letzten 2 Jahre gemacht hat mit seinen berühmten Briefen an die CEOs zum Jahreswechsel, also 2018-19, wo er sehr, sehr klar ja aufgezeigt hat, dass es die rein kapitalistische Sicht nicht mehr ausreicht, sondern wir nachhaltiger, enkelfähiger und sinngetriebener wirtschaften müssen und das sozusagen ins Pflichtenheft des CEOs geschrieben hat. Und jetzt kann man natürlich sagen, naja, okay, damit löst du nicht die jahrzehntelang die Sozialisierung, die auch der Vermögensverwalter hat. Aber ich glaube, es ist ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Und wenn man jetzt mal in die Finanzmärkte guckt und die Portfolioverschiebungen, das ganze Thema Impact Investment guckt, ja, und das Gute daran ist, dass die Finanzmärkte ja langfristig ausgerichtet sind. Also die bauen ja jetzt die Portfolien auf, die bauen ja jetzt sozusagen für die nächsten Jahrzehnte Finanzstrategien auf. Und das ist natürlich, das sind Milliardenvolumen, die wir jetzt haben, das ist außerdem noch kleine Fische momentan, aber es geht in die richtige Richtung aus meiner Sicht.
Da geht es ja aber trotzdem immer um Wachstum von Unternehmen, also wenn die sich disruptieren oder sich verändern, dann wollen die auch weiter wachsen. Aber wenn wir das jetzt wieder auf Nachhaltigkeit schauen oder auch an Gretas Rede denken, dass wir immer nur an ökonomische Dinge denken, obwohl die Erde gerade zugrunde geht, müsste man dann wirklich das ganze System neu denken und sagen, wir setzen gar nicht mehr unbedingt auf Wachstum. Wie wichtig ist Wachstum noch?
Auch hier glaube ich, wir brauchen andere Definitionen. Ich glaube auch, dass unsere wissenschaftlichen Modelle zu einfältig sind mittlerweile, weil Wachstum hat für uns eine Definition, die heißt immer höher, schneller, weiter, mehr Rendite, skalieren, größer werden. Und das ist das, was uns die letzten Jahrhunderte auch geprägt hat. Aber wenn wir eine andere Definition von Wachstum finden, ich glaube, dann kommen wir in das Thema Nachhaltigkeit. Und ich versuche es mal im Beispiel der Innovation zu treiben. Also Innovation, das Innovationsmanagement braucht eine Innovation. Und wer heute noch im linearen System, also in der linearen Logik, in der linearen Wachstumslogik innoviert, der hat den Knall einfach auch noch nicht gehört und der hat das Thema Nachhaltigkeit auch noch nicht verstanden. Also man geht ja immer mehr in das Thema Kreislaufwirtschaft. Also wie können wir eigentlich in Kreisläufen denken? Wie können wir das, unsere Geschäftsmodelle anders gestalten? Wie können wir, sollten wir Materialien einsetzen in bestimmten Branchen? Wie können Materialien wieder genutzt werden? Wie ist das Thema Sharing viel, viel stärker? Brauchen wir Produkte? Wir sehen es in der Automobilbranche. Muss ich ein Auto besitzen oder kann ich mir eben ein Auto teilen mit jemand anders? Oder ist Mobilität, also normalerweise müssten wir über die Geschäftsmodelle Mobilität reden. Was wir jetzt tun, ist, wir reden über, brauchen wir einen Verbrenner, einen Elektro- oder einen Wasserstoffmotor? Und das ist eigentlich ein Armutszeugnis für eine der führenden Nationen, die Industrie gestaltet.
Ja, haben wir denn genug Leute, die genügend Ideen gibt? Es gibt ja einige Institute, die sich mit Postwachstumstheorien auseinandersetzen. Darüber hört man kaum was. Es ist keine Diskussion, nirgendwo habe ich das Gefühl.
Also zu wenig.
Das in Deutschland unter Politikern überhaupt nicht. Maximal diskutieren wir über Grundeinkommen. Das war es aber auch schon. Aber über Postwachstumsmöglichkeiten. Also stellen wir uns nur vor, jetzt gerade die Autoindustrie müsste ja drüber nachdenken. Jetzt kommt hier eine riesen Veränderungswelle auf uns zu. Funktionieren unsere Geschäftsmodelle so überhaupt noch? Könnte eine BMW existieren, wir bauen nur noch ein Auto, das hält 50 Jahre und wir leben von anderen Möglichkeiten, als jedes Jahr zigtausend neue Autos zu bauen oder alle 3 Jahre ein neues Modell auf den Markt zu bringen. Wird da irgendwo in Deutschland drüber nachgedacht, in den Unternehmen?
Also in den Unternehmen, ich glaube, wenn, dann ist es unternehmerisch und ich würde sagen auch wirklich bei den Unternehmern, nicht bei den kapitalmarktgetriebenen Konzernen, und da würde ich schon einen Unterschied sehen, bist du am Kapitalmarkt gelistet oder bist du Unternehmer? Ich glaube, dass es schon Unternehmer gibt, die für sich Geschäftsmodelle definieren, die wesentlich langfristiger, nachhaltiger
Familienunternehmen.
Ja. Also wirklich die Breite des Rückgrat auch unserer Wirtschaft. Und ich glaube, dort erlebst du das schon viel, viel häufiger, weil du oft in Familiengenerationen denkst, ein schönes Beispiel ist. Ist Haniel, also aus der Sicht heraus, also Haniel hat eine ganz spannende, die Impact Factory aufgebaut.
Wer?
Haniel, die Familie Haniel. Mhm. Und die Impact Factory ist ein Accelerator, Inkubator, wie wir in vielen, vielen anderen Fällen auch kennen, aber eben mit dem Thema Impact. Und durch dieses Beschäftigen, was die Familie macht und seit vielen Jahren ja aufs eigene Geschäftsmodell gucken, wandelt sich die Unternehmensgruppe enorm in ein sehr nachhaltig getriebenes Portfolio, in einen Aufbau eines sehr nachhaltig getriebenen Portfolios. So, ist das alles schon passiert? Nein, ist es noch nicht. Aber die Erkenntnis daraus, Enkelfähigkeit, und ich habe den Begriff, also den habe ich auch von Haniel gelernt, das Thema Enkelfähigkeit. Also was tun wir eben nicht für die nächste, sondern für die übernächsten Generationen. Und wie sichern wir Unternehmertum und unter allen Gesichtspunkten, sozial, ökologisch und ökonomisch.
Heißt ja auch, wenn man einen Baum pflanzt, macht man das nicht für sein Kind, sondern für sein Enkelkind
am Ende. Exakt, genau. Also das ist ein Beispiel, oder wenn wir, und ich glaube, es gibt schon viele, viele gute Beispiele. Also wenn wir Bosch anschauen, den CEO Denner, der, ich glaube, sehr, sehr mutig vorangegangen ist und gesagt, er will bis 2020 CO2-frei sein. Ja? Und das ist ein Unternehmen mit über 400.000 Mitarbeitern, 400 Standorten weltweit. Also das sind schon sehr, sehr mutige Schritte. Und wenn man dort wieder in das Wertekonstrukt dieses Unternehmens guckt, ja, die gehen immer auf Robert Bosch, auf den Gründer zurück. Und wenn man die großen Gründer auch anguckt, mit welcher Nachhaltigkeit haben sie denn Unternehmen auch gegründet, dann waren die noch viel, viel verantwortlicher für Infrastruktur, für soziale Strukturen, für gesellschaftliche, für ja, eigentlich für ein viel, viel größeres Bild als ausschließlich eine Kapitalmarktrendite, die alle quartalsweise irgendwo geliefert werden muss.
Das ist bestimmt was, was dann auch wieder mit dem Thema Digitalisierung zusammenkommt. Man kann Technologien nutzen, um irgendwie nachhaltig zu wirtschaften. Müsste, um jetzt mal wieder auf die Politik zu kommen, müsste die da mehr machen, um Unternehmen dahin in so eine Richtung zu drängen, sage ich mal? Oder wann hört die den Schuss?
Also ich bin ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, enttäuscht ist wahrscheinlich noch sehr, sehr milde. Mhm. Weil natürlich ordnungspolitisch, und das ist die Aufgabe, bestimmte Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Und gucken wir wieder auf die Innovation. Wenn wir unser Land nach vorne bringen wollen mit Innovationen, also nochmal, wir haben die Digitalisierung weitestgehend verschlafen. Wir holen irgendwo auf, wir schauen, dass wir den Zug nicht komplett, dass wir im Zug sitzen. Wenn wir weiter uns als Land in die nächste Generation entwickeln wollen, dann brauchen wir neue Innovationen. Und zu neuen Innovationen ist auf der einen Seite Verknappung ein Thema. Preis ist ein Thema. Immer wenn etwas zu teuer ist, werde ich einfallsreich und kreativ mir neue Dinge zu entwickeln lassen. Und der CO2-Preis und die Steuer oder egal wie wir es jetzt nennen, wo alle Wissenschaftler sagen, lass uns bitte ab 35, 50 Euro anfangen und eigentlich wären 180 Euro pro Tonne das richtige Maß der Dinge und wir sind jenseits von dem, was jeder Wissenschaftler eigentlich vorschlägt, dann ist das für mich zum Beispiel eine Regulatorik, die Innovationen fördert. Weil wenn die Dinge irgendwann zu teuer werden, dann lässt du dir was einfallen. Und das sind zum Beispiel Dinge, die jetzt nicht, es ist ja die Diskussion viel über die Verbote, sondern wo wir einfach ordnungspolitisch Rahmen schaffen können, um Innovationen zu treiben. Das ist die eine Seite. Und das zweite, wirklich Innovationen zu fördern, nämlich massiv Geld in die Hand zu nehmen, um die Probleme, die wir zu lösen haben, auch wirklich zu unterstützen und Geld wirklich zu investieren in Innovationen.
Wir haben ja gerade aktuell ein gutes Beispiel mit Streetscooter. Die Post will das ja abstoßen. Es hat jetzt, so heißt es, zweistellige Millionen Verlust gibt es dadurch. Es ist ja absurd. Eine erfolgreiche Firma baut erfolgreich Elektrolastwagen sozusagen, die sonst keiner liefern konnte. VW nicht, Daimler, niemand hat das Zeug geliefert. Jetzt sagt der Postchef, Apple, das müssen wir verkaufen, es hat zu viel Verlust gemacht oder ähnliches. Da beißt sich doch auch die Katze in den Schwanz. Das ist ja absurd. Warum hat man nicht, wenn man schon CO2 bepreist, kann man doch auch die Gegenposition, wer Gutes tut, wer Nachhaltiges tut, kann das von mir aus in der Bilanz bewerten als Extraposition und sich ein Plus eintragen oder ein Doppelplus und hat dadurch was Positives. Also im Gegenwert zu den 20 Millionen ökonomischen Verlust kommen von mir aus 40 Millionen ökologisches Plus dazu und er hat mehr als ausgeglichene Bilanz dadurch.
Und das ist ein schönes Beispiel, wenn wir jetzt über neue Formen von Wachstum sprechen, ja, dann wie wir heute sprechen, es ist ein Verlust in der Bilanz. Von daher, du wachst nicht schnell genug, du machst mehr Verluste. Für den Planeten, für die Gesellschaft und für das Gemeinwohl ist der Wert, den das Street-Scooter geschaffen hat von der Innovation, enorm viel wert. Nur, er wird nicht gemessen. Genau. Und das ist die Krux. Und das ist das, wo ich vorher meinte, wir denken viel zu eindimensional in unseren alten Systemen. Das tut aber auch die Wissenschaft. Also die Wissenschaft müsste uns makroökonomisch, betriebswirtschaftlich völlig neue Modelle zur Diskussion geben, zum Experimentieren geben, um genau solche Dinge, weil dann wird es nämlich spannend und es sind wenige Millionen, also man muss sich anschauen, ich kenne jetzt das Bilanzvolumen, es sind viele Milliarden alleine schon an Gewinn, was das Unternehmen macht und es geht um wenige 100 Millionen. Ja.
Nicht mal.
Ähnliches war es mit BMW, mit dem i3 und. Ja. Und du gehst halt heute immer nachher und sagst, okay, in meinem Portfolio, ja, wenn ich als Vorstand da drauf gucke, Ampellogik, was ist grün, gelb, rot und was rot ist und da haben wir einen Verlust, dann nehmen wir das eben raus. Mhm. Und das sind nicht mehr die Messkriterien, die wir für die Zukunft brauchen.
Mhm. Aber da kommen wir ja dann wieder zur Politik, weil wenn alle Druck bekommen, ist ja keiner mehr dann also dazu getrieben, okay, ich muss das rausschmeißen, macht Verlust im Moment, es macht ökonomisch keinen Sinn mehr, weil man kann ja auch sagen, okay, wenn Firma Y das nicht macht, warum soll ich es machen? Also müsste es ja eigentlich dann wie mit dem Bilanzbeispiel Möglichkeiten geben, sowas irgendwie wegzubilanzieren oder halt.
Und auch hier, genau, also ich glaube, im großen Stile, wie wir es bräuchten, muss es ordnungspolitisch Anreize geben. Auf der anderen Seite sehen wir positiv wieder intrinsische Bewegungen. Also wenn wir jetzt, Fridays for Future war jetzt ein Beispiel. Es haben sich ja einige andere Gruppierungen angeschlossen. Also nicht nur Parents, es haben Scientists for Future. Also es haben sich, ich glaube es sind mittlerweile 26.000 Wissenschaftler, die gesagt haben, es reicht. Also es ist nicht genug, ja. Also wir müssen mehr tun. Die Entrepreneurs for Future sind ich habe heute auf die Website geguckt, ein bisschen über 4.000. 4.000 Unternehmer, die gesagt haben, das ist uns zu wenig. Also man muss sich das wirklich vorstellen. Die Industrie und viele, viele, viele Wirtschaftsunternehmen gehen auf die Barrikaden und sagen der Regierung, also nicht nur die Greta und die Demonstrationen tun, sondern die Unternehmen sagen, es ist zu wenig. Ja. Also wir haben große Bewegungen. Die spannendste, die ich finde, sind die B Corporations. B Corporations ist aus USA getrieben, aber mittlerweile eine weltweite Bewegung, die für sich Standards auflegen, die genau dorthin gehen. Also die zum Beispiel andere Bemessungskriterien haben, andere sagen wir ein Berichtswesen für sich haben. Wir erleben das zum Beispiel, wenn wir in die ganze Gemeinwohlbilanzierung einsteigen und uns eine Gemeinwohlmatrix zum Beispiel anschauen, dann sind das Unternehmen, die für sich Verantwortung übernommen haben, eben nicht nur ökonomisch drauf zu gucken, sondern auch sozial und ökologisch. Und da gibt es wahnsinnig viele Beispiele dafür. Es wird nur zu wenig gesprochen, genauso wie über das Thema Postwachstum, wie du vorher gesagt hast.
Ja, das will ich auch schon. Du hast ja diese vier Thesen aufgestellt. Was ein neues ökonomisches Betriebssystem, wir brauchen mehr Investoren, die die Offenlegung von Klimarisiken fordern, Kreislaufwirtschaft, Neues lernen. Da sehe ich, ehrlich gesagt, ich bin sonst eigentlich jemand, der gerne alles positiv sieht oder immer hofft, dass es eine gute Note gibt für uns. Aber an dem Punkt sehe ich keinen Politiker, außer vielleicht irgendwo links, weit links, der auch nur ansatzweise, sag ich mal, ein Jota abrückt von der Marktwirtschaft. Irgendwie sagt, wir brauchen was Neues. Stellen wir uns vor, die Bilanzvorschriften, ehe wir die ändern, dann vergehen noch 100 Jahre, bevor wir da irgendwas tun. Das HGB ist quasi in Stein gemeißelt. So hat man das Gefühl, da wird sich, also da glaube ich nicht mehr dran, dass ich das erlebe, dass sich da irgendwas ändert. Oder siehst du das anders?
Also natürlich nehmen wir fundamental, oder ich sag's mal so, müssen wir die Themen zur Diskussion führen. Ich glaube nicht, dass wir komplette Umbrüche haben. Ich weiß auch nicht, ob das sinnvoll ist. Ich glaube, wir brauchen eine andere Balance dazu. Also wir haben vorher kurz über Social Business gesprochen. Also Social Business ist, also die Effekte, die Social Business Bewegung hat, berührt weltweit ungefähr 700 Millionen Menschen. Ja? Also da ist schon sehr, sehr viel passiert. Würde ich heute sagen, das ist das nächste System, was wir brauchen, würde ich sagen, nein. Aber brauchen wir mehr Anteile davon? Braucht jedes Unternehmen mehr Anteile davon? Würde ich sagen, ja. Gucken wir zum Beispiel nur auf Genossen. Also alleine, wir haben ungefähr 20 Millionen Menschen, die in Genossenschaften organisiert sind. Sind knapp, also 7.800 bis 8.000 in Deutschland momentan, weltweit über 3 Millionen. Und das Prinzip der Genossenschaften ist, das, was ich alleine nicht erreiche, schaffen wir gemeinsam. Also wenn wir auch wieder in das Wertekonstrukt von Genossenschaften gucken, müssen wir jetzt komplett auf Genossenschaften umstellen? Nein. Brauchen wir mehr Anteile davon? Ja. Müssen wir Wachstum anders definieren? Für einen bestimmten Teilen? Ja. Und ich glaube, wir müssen einfach mit diesen Anteilen anders diskutieren.
Kleine Stellschrauben.
Ein gutes Beispiel, aber und ich möchte eins hervorheben. Also BASF finde ich ein wahnsinnig gutes Beispiel dafür, weil die sich schon sehr früh eigentlich mit dem Thema Social Business beschäftigt haben und seit gut 2,5, 3 Jahren auch mit dem Thema Bilanzierung sich anders auseinandersetzen, weil sie sagen, die Wissenschaft, die Volkswirtschaft gibt uns nicht die Messkriterien, die wir brauchen, um gesellschaftlich relevante Dinge zu messen. Also man muss sich vorstellen, wir messen ja heute gesellschaftlich den BIP, das Bruttoinlandsprodukt.
Das ist das Einzige.
Das ist das Einzige, eine reine finanzielle Kennzahl. Egal, was in dem Land passiert, würden wir Kriege führen, würden wir uns gegenseitig abschlachten oder sonstige Dinge tun. Es geht nur um die finanzielle Kennzahl. Und jetzt gibt es ein Unternehmen und die haben einige andere Unternehmen, das sind noch nicht so viele, ich glaube es sind 7 oder 8, aber dafür gewonnen und zu sagen, wir müssen unsere Bilanzierungslogiken ändern und müssten wir nicht eigentlich sogar einen neuen Aktienindex dafür schaffen? Mhm. Also das ist eine sehr weite Bewegung und ich kann mir vorstellen, also die Logik dahinter heißt Value to Society, wenn es mehrere dieser großen Unternehmen gibt, so wie es die Big Corporations gibt, ja, und BASF mit den, sage ich jetzt mal, Befreundeten, die diesen Kreis gegründet haben, eine weitere Bewegung anstoßen und hoffentlich noch viele andere Bewegungen gibt, dann kann ich mir vorstellen, dass die Themen weiter zur Diskussion kommen und hoffentlich viele, viele Kopföffner schaffen.
Aber das sind ja große Herausforderungen. Wir haben, sage ich mal, in der Gesellschaft von einer Zerreißprobe, es gab heute auch wieder die Meldung, die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auseinander. Wir haben den Klimawandel, glaubt man den Wissenschaftlern, haben wir nicht mehr viel Zeit, um irgendwas zu ändern? Also es sind wirklich sehr, sehr große Umbrüche, die kommen müssen. Wie viel Zeit haben wir denn dann dafür? Weil das muss ja eigentlich schnell gehen, aber ist natürlich was, was eigentlich allein vom Kopf her schon lange braucht. Und teilweise, wenn wir wieder bei Technologien sind, haben wir die vielleicht sogar noch gar nicht erfunden. Also es ist ja sehr komplex.
Also besser kann man es eigentlich gar nicht formulieren. Ja. Es ist, wir sind mittendrin. Also gucken wir auf diesen Erdüberlastungstag mal als ein Beispiel. Wenn man da auf die Kurve guckt, dann haben wir die Ressourcen der Erde Mitte des Jahres, 29. Juli, was dieses Jahr verbraucht. Also wir haben nicht mehr viele Ressourcen, mit denen wir spielen können. Von daher glaube ich, müssen wir wirklich, wirklich alles darauf setzen. Wir müssen auf Innovationen setzen, wir müssen in die Experimente und wir müssen anfangen, aus dieser Krise, die wir jetzt haben, aus dieser Klimakrise, aus dem Dilemma, in dem wir stecken, was wir uns die letzten 50 Jahre eingebrockt haben, jetzt wirklich rauszukommen. Und da reichen einfach, also nur mal als ein Beispiel, es reicht für mich einfach nicht mehr aus, dass Politik wieder in Egoismen denkt, in Parteiegoismen und die eine Partei immer glaubt, sie ist besser als die andere und die andere basht und nur schlecht macht und. Ja. Wann schafft es und wann gibt es Politiker, die Verantwortung übernehmen und die so verantwortlich sind, dass sie sagen, wir müssen jetzt Lösungen für unser Land schaffen und für unsere Erde schaffen und nicht für eine CSU, CDU oder für eine SPD. Und diese Verantwortung würde ich mir mal wünschen und nicht wieder zur nächsten Wahlperiode und sind meine Pensionszusagen gesichert dadurch oder nicht. Weil es geht nicht um den einzelnen Politiker, sondern es geht um uns alle. Und wenn jemand eine wirklich Verantwortung für sich, für seine Kinder und für seine Enkel übernehmen will, dann muss er jetzt anfangen mit den Hebeln, an denen er sitzt, in der Politik, als Unternehmer, als Einzelner, ja, egal wo wir sitzen, sich in Frage zu stellen, tun wir noch das Richtige.
Ja, das ist ja ein Appell, mit dem man in die letzte Frage einbiegen kann.
Ja, SoTech Deutschland war heute mal etwas nicht hardwaremäßig viel Tech, sondern eher Ideen-Tech, sag ich mal, ne? Dass man neue Ideen braucht, das Land. Genau. Das gehört ja auch dazu, dass man da
ohne Menschen
innovativ ist und Neues angibt. Und wir stellen eigentlich immer eine letzte Frage an unseren Gast.
Genau, die Schulnote, wenn du den Podcast schon gehört hast. Jetzt müssen wir uns überlegen, in welchem Bereich. Social Business oder Erneuerung, Umdenken. Das ist natürlich sehr komplex, man kann schwer auf einen Begriff runterbrechen, aber sagen wir mal. Aber
wenn wir mal deine vier Thesen nehmen, wenn du die jetzt überschlägst, die vier Punkte, wie stehen wir da, dann wirst du ja auf irgendeine Note kommen. Wie weit sind wir da, wenn man da erfolgreich irgendwann sein will?
Also wenn jetzt ein Ist-Zustand, wenn wir wirklich sagen, heute jetzt ist Jahresende und wir müssen ein Zeugnis aufstellen, dann kommen wir bei einer 4-5 raus. Das ist nicht gut. Also deswegen sind wir ja da, wo wir sind. Ja.
Waren wir da mal besser? Irgendwie im 19. Jahrhundert, da waren wir ja Deutschland, Denkerland, über 100 Jahre waren wir Vorreiter in Wissenschaft, in Forschung, in allen möglichen Sachen.
Aber vielleicht sagst du nochmal die Thesen, weil weiß vielleicht nicht mehr jeder, welche
das war. Also von den Thesen her, es geht darum, ich glaube, 2 oder 3 genannt, es geht darum, dass wir neues ökonomisches Betriebssystem brauchen, also mehr Anteile von Social Business und Social-kooperatives Business, nenne ich das ja, das einzuführen, dass wir von den Finanzmärkten her anders denken, andere Bilanzierungslogiken brauchen und eigentlich ein Verschieben in das Thema Impact Investment, dass wir das Thema Stakeholder vor Shareholder Value nehmen und viel, viel stärker mit den allen Beteiligten im System arbeiten, agieren und kooperieren vor allen Dingen. Und das Thema Bildung, und Bildung ist ja eigentlich eine Klammer um alles, viel, viel stärker hin in die Kompetenzen und in die Entwicklung gehen, nämlich viel mehr in die Kreativität und in das selbstbestimmte Lernen und sozusagen unser Bildungssystem natürlich auch hinterfragen und wie entwickeln wir uns Kinder und in der Universitäten, wie müssen wir denn heute lernen, um die Herausforderungen auch zu lösen?
4-, na gut.
Ja, das nehme ich in dem Fall hin, weil ich das eigentlich nur ähnlich sehe, aber ich immer wieder merke, dass niemand so richtig, oder kaum jemand so richtig will.
Genau, und ich glaube aber, und deswegen sage ich, das ist eine Bestandsaufnahme jetzt, ich glaube aber wirklich, dass wir sind an einem Wendepunkt. Und es ist jetzt nur die Frage, so wie du es vorher gesagt hast, geht es jetzt weiter nach unten oder schaffen wir es nur oben? Und ich glaube, dass wir jetzt an einem Wendepunkt so in den nächsten 1-3 Jahren ungefähr stehen, wo wir die Kurve nach oben schaffen können. Und deswegen, auch hier würde ich es gerne nochmal mit aufnehmen, es gibt viele Kopföffer, es gibt viele Beispiele. Allein in eurem Podcast habe ich eine gehört, den, ich weiß den Namen jetzt nicht, den Bäcker, der...
Schüren.
Ja. Roland Schüren, ja.
Roland Schüren.
Das passt zum Streetscooter.
Ja, ja. Der, der ein Unternehmer ist, der in seinem Bereich das Beste tut, wo er glaubt, er kann es bewirken. Und so gibt es viele, viele. Also die Entrepreneurs for Future, B Corporations und. Und ich glaube, die, also ladet auch solche Menschen gerne nochmal zu euch ein, macht die Kopföffner sichtbar, lasst sie uns als Vorbilder schaffen und davon lernen. Und ich glaube, das ist das, was wir brauchen. Ja.
Und auch du willst Anregungen geben mit dem Future Business Kompass ab 21. Oktober zu kaufen.
Vielen Dank, Stefan Grabmeier.
Sehr gut, ich danke euch.